Erlebnis, das wir am 10. Januar an unserer traditionellen Christbaum-Aktion hatten. Das hat schon einen Tag vorher angefangen. Nach der Jungschau haben wir die Stühle gestellt. Ich habe zum Fenster rausgeguckt. Es hat gegossen. Richtig arg. Und während wir unsere 80 Stühle gestellt haben, habe ich zu unserem Herrn gesagt, ich stelle jetzt mal so, als wird schönes Wetter, weil sonst reichen uns die Hälfte auch von den Stühlen. Und am nächsten Morgen, am Samstag früh, als ich hingeradelt bin, Familie hat noch gefrühstückt, war es so, dass wir wunderschönes Wetter hatten. 12 Stunden lang, 10, 12 Grad plus, ein bisschen Sonne. Der Raum war rappelvoll mit Leuten. Auch hier aus der Gemeinde waren einige Kinder und Jugendliche dabei. Wir hatten ein wunderschönes Gebiet, wo wir jetzt gesammelt haben mit denen. Und als wir so trotz des schönen Wetters um die Mittagszeit langsam ein bisschen müde geworden sind, Hunger bekommen haben, nicht auf Schokolade, wo wir schon ganz viel gekriegt haben, sondern auf was Richtiges, ne? Kommt jemand auf die Straße, der Herr Faul, den ich noch von früher kenne, und sagt, kommt mal rein, wir haben schon was vorbereitet für euch. Also gab es Käsebrötchen und Wurstbrötchen, was zu trinken. Das war einfach toll. Es war ein richtig tolles Erlebnis. Und dann ging das so weiter. Am Nachmittag sind wir dann irgendwann mit Sammeln fertig geworden. Dann fahren bei uns 8 LKWs umeinander, laden diese Baumhaufen auf, bringen sie zum Abladeplatz. Und nachdem ich das Ding immer absperre, diesen Abladeplatz, war ich also beim letzten LKW mit dabei. Und als wir den gerade so abgeladen haben, hat es angefangen zu regnen. Und ich sage mal, wenn wir unser Zeitfenster hätten mit wetter.com planen können, ne, dann hätten wir es genau da drauf geschoben. Also, praise the Lord.
Mein Wecker mitgebracht, weil wir haben in unserer Gemeinde keine Uhr, die hat der Hermann Heinrich damals abmontieren lassen. Aber ich finde es nett. Also nach dieser Uhr hätte ich jetzt 40 Minuten Zeit zum Predigen. Bis um 11, na kurz vor 11. Ne? Eine halbe Stunde habe ich gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir das reicht. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also kurz zu meiner Person, manche kennen mich schon, weil ich hier ab und zu mal gepredigt habe, manche kennen mich hier von dem Theaterstück als den etwas verknöcherten Gemeindeleiter mit Schlips und Anzug. Manfred, ich hoffe, dass nicht du heute mir das Manuskript wegnehmen musst bei der Predigt. Ich weiß nicht, wer das Theaterstück kennt, da hatte ich nämlich diese Rolle. ganz kurz, also ich bin kein Pastor, sondern ich bin Elektroingenieur schon seit längerem, bin also in der Gemeinde in Erlangen, war da ungefähr 20 Jahre lang im Ältestendienst, mache momentan eine Pause, darf aber weiterhin predigen, auch bei uns in der Gemeinde, so 2-3 Mal im Jahr, also bin ich ganz gut in Übung. Und ja, kurz nach Weihnachten hat mich also euer Pastor, der Michael Michelfelder, angerufen und gefragt, ob ich hier predigen könnte in Forchheim am 25. Januar. Ich habe gesagt, ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, worüber soll ich denn predigen? Ja, dann hat er gesagt, die Gemeinde, die engagiert sich ja so sozial und so, und da soll ich doch mal so ein Wort der Ermutigung sagen, um dass ihr euch einfach weiter und stärker einbringen sollt. Also diese Predigt soll eine Ermutigung sein. Ich weiß nicht, ob euer Pastor das nicht schafft oder dass er sich jetzt da jemand von außen holen muss. Also die Predigt soll eine, ich mache jetzt einen ziemlich langen Anlauf, weil das, was er dann hinterher hört, das ist schon ein bisschen schwierig zu verdauen. Ich möchte also heute nicht auf die Füße treten oder auf den Kopf hauen, aber wahrscheinlich muss ich das eine oder andere kritische Wort, jetzt geht es mir genauso wie in Erlangen, ich habe mir nämlich immer diese Brille mitgenommen und das letzte Mal hatte ich ungefähr die halbe Predigt hinter mir und habe gedacht, Mensch, wieso kannst du das so schlecht lesen? Jetzt weiß ich warum, weil ich in dem Alter bin, wo ich mittlerweile auch also so eine Nahbrille brauche. Also wahrscheinlich muss ich das eine oder andere anstößige oder kritische Wort sagen Und das kann für den einen oder anderen ziemlich unbequem, vielleicht auch unverdaulich sein. In Erlangen haben wir einen Gottesdienstteilnehmer, den Konrad Bittel. Der ist ein bisschen geistig einfach gestrickt. Und der sagt dann immer zu mir, wenn ich gepredigt habe, du schimpfst immer. Und der nimmt sich das immer so sehr zu Herzen. Also wenn ich immer irgendwas sage, dann... Also hört es euch an und danach könnt ihr euer Urteil abgeben. Also zum Thema, ich habe es mal ganz unschimpfig genannt, worüber freut sich Gott? Oder als Untertitel, was ist ihm wichtig? So, jetzt kommt meine zweite Einleitung. Stellen wir uns mal einen Oldtimer-Fan vor. Also der hat so einen Oldtimer, vielleicht so aus den 50ern oder so. Und ja, und das ist der totale Freak. Der hat also alles Originalteile, innen Holzarmaturen, handbezogenes Lenkrad, lederbezogenes Lenkrad und Schaltknüppel. Und die Sitze sind noch im Originalbezug. Alles ist liebevoll und in picobello Zustand. Bei dem Auto stottert der Motor und qualmt, die Lenkung schlackert, Bremsflüssigkeit läuft aus und zwei Reifen sind halb platt. Was würden wir dazu sagen? Also ich persönlich sage dazu, ein Auto muss fahren und bremsen. Alles andere ist Verhandlungssache. Und es muss eine Palette Ütung reinpassen. Also Porsche wäre für mich nichts. Also die Frage, was ist das Wichtigste? Und als ich über diese Predigt nachgedacht habe, da ist mir sofort so ein Text in den Kopf gekommen, mit dem ich mich seit einiger Zeit immer mal wieder beschäftige. Und zwar, der steht im Matthäus, im Kapitel 23, die Verse 23 und 24. Und da sagt Jesus, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen sollt ihr erfüllen, das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr, Mücken siebt ihr aus und Kamele verschluckt ihr. Da müsst man eigentlich lachen, weil Jesus hat einen Witz gemacht. Ne? Jemand, also man muss sich es einfach mal bildlich vorstellen, jemand, der irgendwo Mücken aussiebt, weil das ja unreine Tiere sind, damit er das Versehen etwas Unreines isst und er verschluckt ein ganzes Kamel. Worüber freut sich Gott? Was ist ihm wichtig? Ich will jetzt gar nicht auf den Zusammenhang eingehen, wo Jesus mit den Pharisäern und ihrer Art, Gott gefallen zu wollen, hart ins Gericht geht. Darüber, dass sie sich in irgendwelchen Details verbeißen, aber die ganz großen Linien übersehen. Darüber, dass sie diese formalen Aspekte, also diese buchstäblichen und wörtlichen Aspekte ihrer Regeln und ihre Verbote höher stellen als die Mitmenschlichkeit. Darüber will ich eigentlich gar nicht reden. Ich will ja nicht schimpfen. Ich will darüber reden, was Gott wichtig ist. Wenn wir wissen wollen, was Gott wichtig ist, dann müssen wir uns auch das Gesetz des Mose anschauen. Wird der eine oder andere denken, wir sind doch Christen des Neuen Testamentes. Wir haben doch, in Jesus ist doch das Gesetz erfüllt, es ist doch alles, ist doch für uns nicht mehr relevant. Naja, so ganz stimmt es ja doch nicht. Die 10 Gebote, denken wir, sind vielleicht doch nicht so ganz unerheblich. Ne? Aber Gott hat seinen Willen geoffenbart, hat er dem Mose weitergegeben, zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Also schauen wir uns mal das Gesetz an. Dann lesen wir mal 1. Mose bis 5. Mose und da wird es uns dann ganz schwindelig. Da steht was von Opfer und da steht was von das und von jenem. Die Juden haben also aus diesem Gesetz 365 Verbote und wahrscheinlich auch 365 Gebote herausdestilliert. Also für jeden Tag ein Gebot, ein Verbot. Und ehrlich gesagt, also ich bin der Meinung, es ist ziemlich unübersichtlich und man kann sich dann leicht irgendwo in irgendwelchen Details verheddern. Deswegen finde ich es sehr hilfreich, wenn Jesus uns hier zeigt, wo er den Schwerpunkt legt. Und ich denke, was ihm wichtig ist, das sollte uns auch wichtig sein. Wenn wir uns nach dieser Frage uns diese Frage stellen, worüber freut sich Gott, was ist ihm wichtig? Also was ist denn für Jesus nun wichtig am Gesetz, laut unserem Text? Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Aha. Weil es Jesus und damit auch Gott wichtig ist, lohnt es sich einmal, diese drei Begriffe mal genauer anzuschauen. Ich werde die ersten zwei, werde ich mir ziemlich deutlich anschauen, das dritte, das mache ich nur so ein bisschen im Abspann. Zwei Vorbemerkungen. Die erste, also mir fällt zunächst einmal auf, dass es sich bei all den drei Wörtern um einen Begriff handelt, der eine Beziehung beschreibt. Also es geht hier gar nicht so um Regeln, Verbote, Gebote, sondern es geht darum, Gerechtigkeit ist eine Beziehung. Geschwister sagen, ne, es ist ungerecht, ne, weil der so. Barmherzigkeit ist auch, drückt eine Beziehung aus, wenn ich barmherzig bin gegenüber jemand anders, und Treue auch, bin ich jemand gegenüber treu. Also es geht um eine Beziehung, und zwar eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Also ich lege das heute jedenfalls mal so aus. Das kann man sicherlich auch anders auslegen. Im Gesetz geht es also in erster Linie nicht um Gebote und Verbote, sondern um die Beziehung von Gott zu Mensch, von Mensch zu Gott und von Mensch zu Mensch. Jesus sagt an einer anderen Stelle mal, als auch jemand fragt, Mensch, was ist denn das Wichtigste im Gesetz oder das wichtigste Gebot? Das können wir alle rauf und runter beten. Was antwortet er? Jetzt ist eine echte Frage. Ja, ein bisschen genauer.
Wie ist das größte und vornehmste Gebot? Du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit all deinem Gemüt. Und deine Seele. Das ist aber
klar. Genau. Ja, es ist schon nicht schlecht, wenn man manchmal ein bisschen was auswendig kann. Liebe Gott von ganzem Herzen, ich kürze mal ein bisschen ab, und deine Nächsten wie dich selbst. Hier geht es auch wieder um eine Beziehung. Was ist? Nach dem Willen Gottes sollen alle diese Beziehungen von Liebe bestimmt sein. Und Liebe ist ja sicherlich auch der höchste Ausdruck einer Beziehung. Zu mir hat mal der Heilige Geist gesagt, das Evangelium ist im Kern Beziehung. Da lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Das Evangelium, das wir leben, das wir verkünden, ist im Kern Beziehung. Und zwar auch wieder Beziehung zwischen Gott und uns und zwischen Mensch und Mensch. Das war die erste Vorbemerkung. Also es geht bei diesen drei Begriffen um eine Beziehung. Die zweite Vorbemerkung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue sind auch Kerneigenschaften Gottes, so wie er uns im Alten Testament dargestellt wird. Er ist ein Gott, der barmherzige Gott. Er ist der gerechte Gott. Er ist der Gott, der Treue hält. Auf Schritt und Tritt begegnet uns das im Alten Testament. Und so wie Gott uns begegnet, weil es seinem Wesen entspricht, möchte er, dass auch wir anderen begegnen. Das sozusagen spiegelt sich jetzt dann in diesem Gesetz wieder. Das, was also für Jesus, was Jesus für uns als wichtig herausstellt, ist er einfach selber. Er ist gerecht, barmherzig und treu. Oh, ich habe noch viel Zeit, das ist schön. Soweit die Theorie, jetzt nun zur Praxis. Der Begriff Gerechtigkeit in unserem Text hat also nichts mit dem zu tun, was an anderer Stelle im Neuen Testament, speziell bei Paulus und den anderen, mit Gerechtsein vor Gott beschrieben wird. Das ist das Thema, wo sich Luther und andere damit beschäftigt haben, dieses Thema der Rechtfertigung. Da steht auch im Griechischen ein ganz anderes Wort. Das Wort, das hier steht, da geht es um ein ganz spezielles Thema. Das heißt nämlich letztendlich gerecht, Recht sprechen, gerecht sein, jemanden gerecht beurteilen. Ein gerechtes Urteil fällen, also da spielt sicherlich auch das Gericht, die ganze Kriminalgeschichte, das Wort heißt nämlich irgendwas mit Kriminal. Und im weiteren Sinn auch um das Thema soziale Gerechtigkeit. Und hier wird es aus meiner Sicht brisant und sogar hochaktuell. Ich werde es zum anderen Beispiel mal durchexerzieren. Nehmen wir mal zum Beispiel Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Beschäftigt sich jeder da irgendwie mit? Eine Protestbewegung. Also sachlich richtiger müssten die eigentlich Asker Wissenk heißen, was so viel heißt wie angstgesteuerte Sachsen gegen alles, was sie nicht kennen. Entschuldigt die Polemik. Und hier habe ich jetzt geurteilt über Menschen, die ich gar nicht kenne. Bin ich, bist du gerecht in deinem Urteil? Ich muss an das Indianersprichwort denken. Verurteile nie einen Mann, wenn du nicht einen Tag lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Also dieses gegenseitige Aufhetzen und Abstempeln, das wir momentan in der Öffentlichkeit und in den Medien und allen voran im Internet erleben, das ist doch genau entgegengesetzt zu dieser Aufforderung des Gesetzes. Ein gerechtes Urteil, jemand gerecht beurteilen. Ist unsere Haltung zu Menschen, die anders sind, die anders denken als wir, die anders handeln als wir, zum Beispiel die Menschen, die dort auf die Straße gehen, von Liebe bestimmt? Können wir uns diesem Sog entziehen, mit dem wir auch immer wieder versucht werden, in diese eine oder in die andere Lage gedrängt zu werden? Aufhetzen und abstempeln, ich glaube, das ist etwas, was wir momentan sehr intensiv erleben, aber so ganz neu ist es nicht. Von einem mehr oder weniger großen Teil der Bevölkerung, unserer Bevölkerung, sozusagen der rechtschaffenen Bevölkerung, abgestempelt werden auch sozial Schwache, Hartz-IV-Empfänger, Ausländer und Flüchtlinge. Interessanterweise spricht das Gesetz diesen Bevölkerungsgruppen auf eine ganz besondere Art und Weise Gottes Schutz und Fürsorge zu. Wenn wir nämlich mal Mose lesen, dann werden wir feststellen, dass es dort Passagen gibt, wo es heißt, wir sollen den Ausländer nicht unterdrücken. Wir sollen keine extra Gesetze für Ausländer machen, sondern die sollen die gleichen Regeln und Pflichten für die Ausländer gelten. Wir sollen die Witwen und Waisen, das sind die sozial Schwachen, die sozial Bedürftigen, nicht unterdrücken. Vielleicht, jetzt haben wir ja Zeit noch ein bisschen, Jesaja, ein Prophet des Alten Testamentes, in erster Linie prangert er natürlich an, dass Gottes Volk sich von Gott abgewandt hat, dass es Götzen nachfolgt. Das ist dieser erste Punkt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft. Aber es ist Das bin ich schon beim Prediger so schnell. Aber wenn man zum Beispiel dann in dieses Buch reinschaut, Jesaja 5, da heißt zum Beispiel in Jesaja 5, Vers 8, wehe denen, die sich ein Haus nach dem anderen bauen und ein Grundstück nach dem anderen kaufen, bis keins mehr übrig ist. Sie finden erst Ruhe, wenn das ganze Land ihnen gehört. Oder Jesaja 10, Verse 1 und 2. Wehe denen, die Gesetze verabschieden, um andere ins Unglück zu stürzen und Verordnungen erlassen, um andere zu unterdrücken. Sie betrügen die Armen und Schwachen meines Volkes um ihr Recht. Kaltblütig beuten sie Witwen und hilflose Waisen aus. Ich will jetzt nicht Hartz IV-Gesetzgebung in der Gänze anprangern, aber manches hört sich danach an. Jesaja 58, da geht es eigentlich um das Thema Fasten, also um einen Verzicht und dass wir Gott gnädig stimmen, dass wir irgendwo auf Essen oder Trinken oder sonst was verzichten. Und dann sagt Gott, nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft ihr die Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann noch weiter, beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Da haben wir wieder unser Eingangsthema. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an, gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Soweit mal ein paar Zitate aus dem Buch Jesaja. Lest es euch in Ruhe mal zu Hause durch. Gott hat diesen Bevölkerungsgruppen in besonderer Art und Weise seinen Schutz und Fürsorge zugesagt. Gott weiß nämlich nur zu gut, dass wir als Gesellschaft eben stark dazu neigen, diese Menschen zu benachteiligen, sie auszugrenzen und zu unterdrücken. Ich weiß und ich freue mich sehr darüber und Gott sicher auch, dass ihr euch als Gemeinde um Menschen aus eurer Umgebung kümmert, die am Rand stehen. Also ich lese das immer in meinen Gemeindebriefen, dass ihr sie zum Essen einladet. Ihr habt sie nicht abgestempelt und nicht aus der Ferne mit dem Finger auf sie gezeigt, sondern ihr habt die Distanz überwunden. Ihr habt sie eingeladen zum Essen. Das ist eine wunderbare Sache. Und ihr handelt damit ganz aus dem Herzen Gottes heraus. Wenn ihr dann mit den einzelnen Schicksalen dieser Menschen konfrontiert werdet, merkt ihr aber sicher auch, wie sie manchmal unter Ungerechtigkeit und Behördenwillkür leiden. Und hier kommt es dann ab und zu mal zur Nagelprobe. Sind wir dann bereit, unsere christliche Komfortzone zu verlassen und uns einzumischen? Uns hinter diese Menschen zu stellen? Auch wenn das dann Konfrontation mit Nachbarn, Behörden und den Mächtigen bedeutet. Ich möchte es auch noch ein bisschen ausweiten. In unserer Arbeitsstelle gibt es jemanden, der gemobbt wird. Tauchen wir ab oder stellen wir uns auch hinter denjenigen oder noch anders und gehen den Vorgesetzten an und sagen, das ist nicht recht, was du mit diesen Menschen tust. Oder in der Nachbarschaft, wenn über diese oder jenige komische Person hergezogen wird, die halt ihre Hausordnung nicht richtig macht, reihen wir uns dann auch in die sozusagen in die Gruppe derer ein, die über die Menschen herziehen aus der Distanz, oder suchen wir den Kontakt mit demjenigen, versuchen wir ihn zu verteidigen. Natürlich nicht jedes Verhalten muss man verteidigen. Es gibt auch Leute, die sich wirklich schräg und daneben benehmen. Versteht mich nicht falsch. Aber es geht um diese Gesinnung. Gehören wir dann auch zu dem Wolfsrudel, das heult und beißt? Zurück zu dem Thema, wenn es wirklich mal, und ihr merkt, ich hoffe, ihr merkt es, es ist hier politisch, ja. Aber Gott ist politisch, Jesus war politisch, Jesaja ist politisch. Können wir uns dann leisten, unpolitisch zu sein? gehören wir sozusagen zu den Stillen im Lande, die Reich Gottes. Und diese Gesellschaft, die Welt und das, was die Gemeinde und das Reich Gottes, so versuchen wir das so feinsäuberlich auseinanderzuhalten. Ich sage versuchen. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn wir uns sozialpolitisch einmischen, dann ist es auch höchstwahrscheinlich, dass wir uns selber, also wir als Christen, schuldig werden. Wenn wir uns einmischen in diesen, ich sag's mal, Schlamm dieser Gesellschaft, dieser Ungerechtigkeiten, dann werden wir uns die Hände dreckig machen. Aber wie schuldig machen wir uns, wenn wir uns nicht einmischen, wenn wir ausweichen? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir jetzt bei jeder Initiative oder sonst was mitmachen und uns schuldig fühlen, wenn wir es nicht tun. Es geht darum, wenn wir mit Unrecht direkt konfrontiert werden, wenn es uns sozusagen Gott wirklich vor die Füße legt. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und wenn wir dann kneifen, dann haben wir eine Chance verpasst, den Willen Gottes zu tun. Ja, okay, ich glaube, es reicht. 3 Minuten schaffe ich noch. Ich will es mal ganz kurz erzählen. Wir haben vor einigen Jahren ein Problem gehabt bei uns in der Ausländerbehörde in Erlangen. Wir haben bei uns Asylbewerber in der Gemeinde, Iraner. Und ich war mal in diesem Amt und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Das ist ja hier eine Stimmung, das ist ja furchtbar. Und es war nicht nur eine Stimmung, sondern es war eben einfach so, dass der Chef dieser Ausländerbehörde Ausländerfeind war, das muss man einfach nüchtern sagen. Und der hat unter sich dann alle möglichen Leute da rekrutiert und die haben praktisch den Bock zum Gärtner gemacht, also wirklich. Und ein Mann, der hat sich also besonders hervorgetan, der also Asylbewerber betreut hat, der hat sich welche rausgepickt und hat gesagt, die sind kriminell. Also kriminell war bei ihm schon ein kleiner Ladendiebstahl oder sonst was. Und die hat er nach allen Regeln der Kunst fertig gemacht. Natürlich streng im Rahmen der Gesetze. Und allen, die mit Ausländern und Asylbewerbern zu tun hatten in der Stadt, denen ist es irgendwie so. Dann gab es Gespräche mit dem Oberbürgermeister und der Oberbürgermeister hat sich natürlich auch voll hinter seinen Parteikollegen gestellt. Und irgendwann war dann sozusagen das Maß voll. Und dann wurde also eine Pressekonferenz organisiert und das war schon heftig. Und ich und mein Mitältester, wir waren genau in dieser, sag ich mal, Verschwörergruppe mit dabei. Und ich habe dann gemerkt, als es darum ging, die bräuchten einen Raum für diese Pressekonferenz, dann habe ich gemerkt, die haben ungeheuer Angst gehabt, alle Beteiligten. Ich habe gesagt, na gut, ich denke, wir sollten einen neutralen Raum suchen. Wir haben uns unsere Gemeinderäume zur Verfügung gestellt. Dann hat also diese Pressekonferenz in unseren Gemeinderäumen stattgefunden. Also Gemeindeleitung hatte okay gesagt. Die Gemeindeversammlung hätte man nie eine Chance gehabt, weil wir hätten eine Riesendiskussion gegeben. Es war dann auch so, Thema Hände schmutzig machen, dieser Mann wurde dann wirklich so vor die Öffentlichkeit gezerrt, weil der war sich so sicher, der saß so fett in seinem Sessel, dass ihm nichts und niemand konnte. Und es war eben nicht gut, aber andererseits vielleicht auch anders nicht möglich, dass er wirklich namentlich genannt worden ist, mit Fallbeispielen und so. Und es gab einen großen Aufschrei mit Presse und bayerischen Fernsehen und so weiter und so fort. In der Stadt war natürlich die Hölle los. Und irgendwie war für mich auch so ein Gefühl, du machst jetzt da mit Menschen, die auch gar nicht irgendwie an Gott glauben oder sonst was. Aber irgendwie war auch das Gefühl, die haben sich hier wirklich an den Schwächsten vergriffen und Unrecht geübt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war jetzt dann mehr im Hintergrund. Ich habe mich jetzt auch offiziell nicht irgendwie da mit auf die Pamphlete setzen lassen. Aber es wurde gut. Die Erlanger Ausländerbehörde ist heutzutage eine Musterbehörde in Bezug auf Freundlichkeit. Die komplette Führungsmannschaft wurde ausgewechselt. Der Mann ist versetzt worden. Der betreut jetzt die Bergkirchweih. Das ist okay so. Also er ist sein Job nicht losgeworden. Er hat sein Auskommen. Und es ist was Gutes draus geworden. Ja. Aber es war schon nervig und es war grenzwertig und ich bin auch angegriffen worden deswegen in der Gemeinde, weil nach dem Motto, das kann man doch nicht machen als Christ und so weiter. Aber ihr merkt, es muss ja nicht immer so dramatisch sein. Ich meine, ich habe die kleinen Beispiele genannt. Aber geht es darum, stellen wir uns dem, wenn wir mit Unrecht konfrontiert werden? Es gibt Beispiele aus der Geschichte, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer und viele andere, Nelson Mandela. So, jetzt ganz noch schnell zum Thema Barmherzigkeit. Jesus sagt einmal, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann wird es auch interessant. Dann heißt er, denn er ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Das steht eigentlich kurz davor. Und an anderer Stelle heißt es dann, euer Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Daraus erkennen wir, dass Gottes Barmherzigkeit nicht unterscheidet. Gottes Barmherzigkeit macht keinen Unterschied, ob jemand Gottes barmherziges Handeln verdient hat oder nicht. Davon leben wir, sonst wären wir keine Christen. Aber das heißt doch auch für uns, dass unsere Hilfe keinen Unterschied machen darf, ob derjenige, der sie braucht, nun zu uns gehört oder nicht. Menschen in unseren Gemeinden, die sich sozial engagieren, müssen sich manchmal den Vorwurf anhören. Aber zuerst müsst ihr doch euch um die bedürftigen Gemeindemitglieder kümmern. Dazu wäre mit Jesu Worten zu antworten, das eine tun, das andere nicht lassen. Geht nicht darum, irgendwas das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, es wäre natürlich auch beknackt, wenn wir uns nur noch um Leute kümmern, die außerhalb der Gemeinde ist und die Leute in der Gemeinde würden vor die Hunde gehen. Aber die Tendenz ist ja eher andersrum, dass wir uns eher um uns selber drehen und uns die draußen am Arsch vorbeigehen. Entschuldigung. Ihr macht es natürlich nicht. Das meine ich jetzt nicht ironisch. Barmherzigkeit im Sinne Gottes hat auch nichts mit Helfersyndrom oder humanistischem Gutmenschentum zu tun. So steht, da steht's da. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die erzähle ich jetzt noch nicht, die setze ich jetzt mal als bekannt voraus. Die zeigt uns nämlich die Merkmale dieser Barmherzigkeit nach Gottes Willen. Zuerst einmal ist dieser Samaritaner, dieser Ausländer, er ist tief bewegt von der Not des anderen, den sie da also ausgeraubt haben und halb tot liegen haben lassen. Er hat Mitleid. Wörtlich heißt es, es ging ihm an die Nieren. Also, und das ist der Ausgangspunkt. Die Not, die ihm hier buchstäblich zu Füßen liegt, lässt ihn nicht kalt. Er macht nicht einen Bogen herum und geht einfach weiter wie die anderen, seine zwei Vorgänger. Er bleibt stehen und stellt sich der Not. Manches Elend, das wir mitbekommen, bewegt uns sehr und erfüllt uns auch mit tiefem Mitleid. Wenn wir aber da stehen bleiben, dann ist das Mitgefühl, aber keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nur dann Barmherzigkeit, wenn aus dem Mitgefühl das Handeln folgt. Ansonsten ist es nur Sentimentalität. Jetzt muss ich auch dazu sagen, als Christen und als Menschen können wir aber gar nicht auf alles mit einer handfesten Tat reagieren, was uns innerlich bewegt. Das ist einfach zu viel. Ja? Hier haben wir aber auch diese Möglichkeit, dass wir durch ein intensives Gebet sozusagen Handeln auf höherer Ebene reagieren können. Und nochmal, es geht auch wieder hier um dieses Elend, das uns vor den Füßen liegt, ja? Wo wir merken, hier sind wir gefragt und hier können wir handeln und können was ändern. Zurück zu unserem Mann aus Samaria. Was nun folgt, ist interessant. Das heißt, er bricht, steht da nicht, er bricht dann in haltlose Tränen aus, beweint diesen Mann. Er tut nämlich ganz was anderes. Er tut nämlich ganz was Praktisches, was in diesem Augenblick einfach bitter notwendig ist. Er macht eine Erstversorgung von den Wunden, sorgt dann für den Transport des Verletzten, er bringt ihn ins Gasthaus, bezahlt den Wirt für die Pflege und am nächsten Morgen reitet er weiter. Also er bleibt nicht wochenlang am Bett des Verletzten. Nein, er sorgt für diesen Menschen auf eine sehr sachgerechte Art und Weise und nachdem alles geklärt ist, trennen sich wieder ihre Wege. Wenn man sich in dem Thema Barmherzigkeit engagiert, ich habe das Thema mit Helfersyndrom und Gutmenschentum so angedeutet, gibt es die Gefahr, dass man sich auch verliert. dass man sich überfordert und dass man kein Ende findet. Barmherzigkeit im Sinne Gottes bindet nämlich die Menschen nicht an uns. Und wir helfen ihnen nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, aber danach geben wir sie wieder frei. Das ist der Gegensatz zum Helfersyndrom, wo ich den anderen brauche damit. Und wenn wir jemandem geholfen haben, dann fühlen wir uns deswegen nicht besser als andere, sondern sind einfach nur dankbar, weil wir im Willen Gottes handeln konnten. Das ist der Gegensatz zum Gutmenschentum, der sich was einbildet und der denkt, er ist besser als andere. Ja, die anderen, die tun ja nichts, ich tue ja was. Zusammenfassend können wir also sagen, Barmherzigkeit ist ein sachgerechtes Handeln, das aus einem tiefen Mitleid entspringt. Dabei ist es zeitlich und auch von unserem Engagement her begrenzt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und nicht mehr als dich selbst, sagt Jesus. Das ist auch ein ganz wichtiger Satz. Also im Klartext, helfen, ja, auf jeden Fall, aber nicht bis zur Selbstaufopferung und zeitlich begrenzt. Das kann uns dann helfen jetzt für den dritten Begriff, also ich komme auf die Zielgerade. Treue. Ich würde mal sagen, ich würde es mal übersetzen, bei der Stange bleiben, einen langen Atem haben. Wenn ihr euch sozialdiakonisch engagiert, müsst ihr langfristig denken und handeln. Es geht hier nicht um die schnellen Erfolge. Es geht darum, dass Menschen nachhaltig und dauerhaft geholfen wird. Und dazu, und das denke ich hat was mit dem Sachgerechten auch zu tun, müssen wir auch mit nichtchristlichen Partnern zusammenarbeiten. Es kann nicht sein, dass wir als Christen sagen, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und mit Leuten wie Ärzten oder Therapeuten oder Sozialarbeitern oder vielleicht auch politisch Engagierten, die diese Dinge anprangern, wollen wir nicht zusammenarbeiten, sind ja nicht Christen. Vielleicht fühlen sich dann von den Menschen, denen wir einfach begegnen, durch diese liebevolle Zuwendung von uns, vielleicht finden da manche zu Jesus. Aber das darf nicht unsere vorrangige Motivation sein. Sonst fangen wir wieder an, Unterschiede zu machen. Wir sollen barmherzig sein, weil unser Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.